Herzlich willkommen zum Computer Science for Future Podcast. Heute aus der HAB mit einem Gast und meiner lieben Kollegin. Wir stellen sie auch gleich vor. Vorher noch ein paar Informationen. Wir haben wieder einiges geschafft. Auch dieser Podcast wird euch erreichen auf der WHO-Plattform in Zukunft. Wir werden da eine Kooperation mit denen starten und wir freuen uns auch schon sehr drauf, dass da verschiedene Module zu finden sind. Darüber hinaus wird es hoffentlich bald auch eine Ringvorlesung geben, mit der wir uns dann irgendwie brüsten können im Computer Science for Future Kontext. Aber da sind noch nicht alle Tücher im Trocknen und wir warten mal, was da kommt. Gut, steigen wir aber direkt ein in den Podcast. Wir wollen heute ein wenig darüber sprechen, ob wir jetzt die IT grün anmalen müssen. Und zwar irgendwie mit hellen und dunklen Grüntönen, um den entsprechenden anfragenden Kunden da draußen zu genügen. Hier geht es heute um die Green IT. Um dieses Thema gut zu diskutieren, sind heute zwei Gäste da. Einmal die liebe Julia Pattberg, die wird sich gleich auch nochmal ganz kurz selber vorstellen, und der entsprechende Erik Dörnenburg. Liebe Julia, möchtest du als erstes was über dich sagen?
Okay, ja, mein Name ist Julia Pattberg. Ich bin hier Professorin an der HAW Hamburg im Department Informatik. Wir haben vor jetzt so gut 2,5 Jahren Computer Science for Future gegründet als Initiative, um Nachhaltigkeit und Informatik zusammenzubringen, insbesondere mit dem Fokus auf die Lehre in der Informatik, aber eben auch darüber hinaus. Und in diesem Rahmen machen wir eben diese Podcasts.
Genau, die Podcasts machen uns auch eine Menge Spaß. Das sind ja nicht nur wir beide, die das treiben, sondern auch viele Studierende und Mitarbeiter, die hier mitmachen und uns helfen, tatsächlich ein interessantes Programm zusammenzubringen. Nun kommen wir eigentlich zu dem wichtigsten Gast heute, Erik. Erik, schön erstmal, dass du da bist. Wir haben uns sehr gefreut, dass du zugestimmt hast, weil du doch viel vielleicht uns ein wenig darüber mitgeben kannst, was es heutzutage heißt, gute Softwareentwicklung gerade auch mit Green IT zu machen. Vielleicht sagst du ein paar Worte über dich und dann steigen wir dann danach auch direkt ins Gespräch ein.
Ja, das mache ich gerne. Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Erik Dörnenburg. Ich bin Informatiker, ich habe Informatik studiert tatsächlich, kann Software schreiben, kann auch Software betreiben, verschiedene Stationen durchwandert in meiner inzwischen etwas längeren Karriere. Inzwischen bin ich CTO Europe bei ThoughtWorks. Wir sind eine globale IT-Beratungsfirma. Wir helfen vielen Unternehmen, vielen großen Unternehmen dabei, Software zu schreiben, Software im Betrieb zu halten und das Ganze dabei zu verbessern. Dabei ist in den letzten Jahren natürlich, da kommen wir gleich mit Sicherheit viel mehr drauf, auch viel über die Cloud gesprochen worden, viel über Financial Operations, aber viel auch über Green IT. Und das ist ein Bereich, der immer mehr zunimmt. Als Firma sind wir sehr, als Beratungsfirma natürlich sowieso, an Zukunftsthemen interessiert. Und das ist jetzt für mich auch ein Thema, wo ich sagen würde, das ist eins, wo wir sehen, dass da mehr Interesse besteht und wir das Interesse natürlich dann entsprechend auch bedienen wollen und kompetent da Beratungsleistungen erbringen wollen.
Also ist tatsächlich wichtig zu erfahren, dass die Kunden, die da draußen sich für diese Softwareentwicklungsthemen interessieren, auch dieses Angebot tatsächlich abfragen.
Genau. Also das ist mit Sicherheit eine Sache, die jetzt schon stattfindet. Unsere Erwartungshaltung ist, dass das immer mehr passieren wird.
Die Informatik ist ja immer in so einem recht agilen Prozess gefangen. Ich sage extra gefangen, weil manchmal würde ich auch gerne da rausbrechen. Und dieses Green IT-Thema, das ist ja nicht jetzt ganz neu. Es gab es ja schon mal vor ein paar Jahren. Danach ist das so ein bisschen in die Versenkung wieder verschwunden. Hast du diese Zeit auch schon mitgenommen? Oder ist das jetzt etwas, was für dich jetzt wieder mit neuer oder ganz neuer Aufbruchsstimmung verbunden ist?
Ich denke mal, das kommt auf die Perspektive an. Also ich denke mal, wenn man nur ein Land wie Deutschland anguckt, dann kann das so wie so eine Wellenbewegung sein. Dadurch, dass wir in verschiedenen Ländern und verschiedenen Kontinenten sind, würde ich mal sagen, dass es aus unserer Sicht vielleicht doch eher ein bisschen kontinuierlicher war. Manchmal eine Betonung in einigen Bereichen, vielleicht in Nordamerika sehr früh, was passiert ist. Jetzt in Europa, gerade auch durch die Änderung der Gesetzgebung, jetzt gerade hier in Europa ein bisschen mehr passiert. Also ich würde mal sagen, dass das nicht so eine richtige Welle war. Es war nicht vergleichbar in keinster Weise wie dieser Hype um die Blockchains oder was jetzt passiert mit den neuen Formen von künstlicher Intelligenz. So habe ich das nicht wahrgenommen. Also für mich ist es so eine langsame Entwicklung, die langsam aber stetig an Bedeutung gewinnt.
Also wie so ein stetig wachsender Fluss, könnte man fast sagen, wenn man dafür ein Bild suchen würde. Ja, und wie kommt man dann rein? Ist das so ein Automatismus, den man als Softwareentwickler heute einfach mitnehmen muss, wenn man gute Software schreiben will? Oder ist da etwas, was man da besonders irgendwie treiben muss, damit man da irgendwie vorankommt in dem Bereich?
Ja, ich glaube schon, dass man das auf jeden Fall besonders vorantreiben muss. Also gerade auch die Leute, die verantwortlich dafür sind, dass die Software geschrieben wird. Als Software ist ein Teamsport. Also es gibt keine, ich weiß nicht, das war vor 10 Jahren vielleicht mal, da gab es diese Idee von den superproduktiven Entwicklern und Entwicklerinnen und andere, die nicht so, es ist überhaupt nicht unsere Wahrnehmung. Also unsere Wahrnehmung ist, dass alle Software-Systeme, und wir schreiben die auch wirklich, also hier in Deutschland mit großen Kunden, die jeder kennen würde, da schreibt keine einzelne Person mehr irgendwelche Software. Das wird alles in Teams gemacht. Und als einzelne Person kann ich so ein Thema wie Green IT oder sowas überhaupt nicht treiben. Also ich muss gegebenenfalls die Kompetenz haben, so wie ich Kompetenz in verschiedenen Bereichen haben muss, um Software erfolgreich schreiben zu können in einem Team. Aber der Treiber kommt in der Regel von außen, von den Leuten, die dafür verantwortlich sind, dass die Softwaresysteme geschrieben werden.
Ist das vergleichbar wie ein Querschnittsthema wie Sicherheit, oder?
Ja, genau. Ja? Also Sicherheit ist ein gutes Thema. Und ich hatte es, glaube ich, eingangs auch schon erwähnt, ein Thema, was natürlich den Unternehmen, aber auch anderen Organisationen am Herzen liegt, sind die Betriebskosten. Also durch die Art und Weise, wie wir heute Software schreiben, wir sind ja davon abgekommen zu sagen, wir machen ein Projekt und das Projekt ist irgendwann fertig. Wir sind ja seit 10 Jahren jetzt viel dabei, dass wir sagen, eigentlich muss man diese ganzen Software-Systeme wie Produkte verstehen, die einfach über einen langen Zeitraum sich weiterentwickeln. Und dann gab es ja auch die Idee, dass man sagt, okay, wenn das ein Produkt ist, dann sind es ja eigentlich die gleichen Leute, die es hinterher auch im Betrieb überwachen, die den Betrieb aufrechterhalten, die auch an der Software weiterentwickeln. Und dadurch ist natürlich dann auch der Gedanke gekommen, okay, was kostet denn das eigentlich, das zu betreiben? Und da war natürlich dann sofort das Interesse, wie kann ich diese Kosten reduzieren? Mhm. Und über diese Schiene, da sind dann natürlich viele Leute auch auf die Idee gekommen zu sagen, das ist ein Querschnittsthema, das wird oft als FinOps, als Financial Operations bezeichnet. Und über dieses Querschnittsthema wird dann oft eben auch über GreenOps gesprochen.
Mhm. Ist denn dann wirklich das Geld der einzig treibende Faktor?
Ich würde nicht sagen, der einzig treibende Faktor, aber was in dem Fall tatsächlich echt positiv ist, dass hier das, was finanziell gut ist für ein Unternehmen, tatsächlich auch für die Umwelt gut ist. Ganz, ganz oft ist in den Köpfen ja einfach irgendwie drin so, wenn ich was Gutes tun will, dann kostet das was. Also das ist immer so ein Trade-off in den Köpfen drin ist, wenn ich was Gutes machen will, dann hat das irgendwie Konsequenzen auf der anderen Seite, die nicht so gut sind. Aber gerade bei den Green-Sachen ist es tatsächlich so, dass es meistens, nicht immer, können wir gleich im Detail darüber sprechen, in die gleiche Richtung tatsächlich geht.
Ja, das kommt vielleicht auch ein bisschen daher, dass man irgendwie auch von privat gewohnt ist, dass es häufig was mit Verzicht zu tun hat. Also irgendwie, ich muss auf Fliegen verzichten oder ich muss irgendwie auf bestimmte Konsumgüter verzichten. Das ist vielleicht in diesem Kontext ganz anders zu sehen. Finde ich interessant, dass das vielleicht da ganz anders diskutiert werden kann, als wenn man sich vielleicht auch nur den privaten Sektor anschaut. Obwohl natürlich die Produkte auch für den privaten Sektor dann sind. Sind das denn dann primär die Businesskunden, die darauf bestehen, oder sind die dann wieder getrieben von den Kunden selbst, wenn wir gerade auch über diese Kurve vielleicht mal reden wollen?
Letzteres, also dass jetzt wirklich Endkunden das treiben, habe ich persönlich noch nicht erlebt. Also wenn wir uns große, ich nehme mal ein Beispiel, über das wir auch öffentlich reden können, Otto zum Beispiel, die haben eine Webseite und da ist jetzt, soweit ich weiß, kein erkennbarer Druck von den Kunden und Kundinnen, die auf die Webseite kommen, dass da unten im Futter irgendwo drin steht, wir haben in den letzten 12 Monaten unsere CO2-Emissionen reduziert. Also, dass das als Werbebotschaft genutzt wird, das habe ich noch nicht erlebt, auch in verschiedenen anderen Bereichen nicht. Also das kommt eher von den Unternehmen selber, die eben sagen, wir wollen da was tun, wir haben uns bestimmte Ziele gestellt als Unternehmen. Die ersten Kunden, bei denen ich das gesehen habe, über die wir auch reden können, die haben da selber auch ganz viel drüber gebloggt, sind Etsy. Das ist so ein Online-Marktplatz für handgemachte Sachen. Und die hatten sich einfach selber die Mission gesetzt. Die haben gesagt, wir wollen ja nicht klimaneutral werden, wir wollen was aufgrund unserer Firmenphilosophie, der Art und Weise, wie wir uns als Unternehmen verstehen, besser werden. Und haben sich dann darum gekümmert. Ich glaube, ich bin mir relativ sicher sogar, dass sie das nie in irgendeiner Form so wirklich prominent auf ihrer Webseite drauf hatten und gesagt haben, wir haben das getan. in dem Engineering-Blog von denen, da sind lange Einträge darüber drin, was sie alles getan haben. Aber deswegen, also ich glaube nicht, dass es von den Endkunden zurzeit in irgendeiner Form eingefordert wird. Ich glaube, da besteht überhaupt kein großes Bewusstsein im Moment, dass die Leute so wirklich drüber nachdenken, wenn ich da dreimal klicke oder fünfmal nach einem Produkt auf einer E-Commerce-Webseite suche, das verursacht ja irgendwie auch Emissionen. Also da denkt, glaube ich, keiner drüber nach so richtig.
Liegt es da vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Kunden das nicht wirklich so gut einschätzen können? Ich meine, sie sind ja immer mit vielen grünen Bildern bespielt, Blätter, die irgendwie auf Produkten platziert sind, damit es irgendwie diesen grünen Touch bekommt. Sowas wie den blauen Engel oder ein anderes Zertifikat gibt es ja jetzt auch nicht für eine Website oder zumindest nicht etwas, was die Kunden heutzutage schon kennen oder verstehen als Zertifikat. Bin ich da nur schlecht aufgeklärt oder gibt es da Bestrebungen in diese Richtung oder können die Kunden tatsächlich schon heute sowas finden, wo man sich wirklich drauf verlassen kann?
Also die Kunden, also sagen wir jetzt mal so ganz Endkunden, die wirklich eine kommerzielle Webseite oder eine informative Webseite von, sagen wir mal, einem Medienunternehmen benutzen, die können das, glaube ich, nicht sehen. Es gibt so verschiedenste Bestrebungen. Es gibt, es heißt einfach Green Hosting oder so, wo es dann aber im Endeffekt darum geht, weiß nicht, ob wir darauf noch kommen wollen, dass dann die Rechenzentren, ich weiß gar nicht genau, wie es funktioniert, so ein Siegel bekommen, wo gesagt wird, wir kaufen unseren Strom bei bestimmten Anbietern ein. Aber auch da, also ich glaube nicht, dass da viel bisher passiert ist an der Stelle.
Also muss man schon sagen, dass es sehr stark aus der Verantwortung des einzelnen Unternehmens getrieben wird. Und versuchen die denn da auch zusammenzuarbeiten? Also irgendwie Kooperationen fernab eines Beratungshauses zu finden? Also in entsprechenden Vereinen oder anderen Konsortien, wo die sich dann darüber dann miteinander austauschen, wie sowas gelingen kann?
Es gibt einige Ansätze. Ich bin da mit Sicherheit, gibt es auch viele, von denen ich gar nichts weiß. Ein größerer Ansatz ist die Green Software Foundation und da weiß ich ein bisschen mehr drüber, weil ThoughtWorks, die Firma, bei der ich ja schon seit langer Zeit bin, auch ein Gründungsmitglied von der Green Software Foundation war. Da sind aber auch andere wirklich große Firmen, also auch die Cloud-Provider wie Microsoft oder Google drin, aber auch unsere große Konkurrenz, also von der Anzahl der Mitarbeitenden große Konkurrenz wie Accenture. Also viele verschiedene Unternehmen sind da drin, die da im Wesentlichen aber Wissensaustausch betreiben. Also auf der einen Seite Wissensaustausch untereinander. Was haben wir gemacht? Was funktioniert? Was kann man ausprobieren? Aber auch ein Versuch, vielleicht Informationsveranstaltungen zu machen, zu gucken, dass die ganze Thematik vielleicht ein bisschen breiter getragen wird. Also das, was ich heute mache, würde wahrscheinlich thematisch eher zu dem passen, was die Green Software Foundation macht, als das, was ThoughtWorks die Firma macht.
Finde ich ja interessant. Ist das auch hier in Hamburg? Also kann man sich da irgendwie als Unternehmen dann beteiligen, wenn man das dann möchte? Oder wie funktioniert das grundsätzlich? Wie das organisiert?
Ach so, ja, nee, das ist eine ganz normale internationale Foundation, also eine, wie heißt das auf Deutsch, Stiftung, ne?
Stiftung.
Ja, also die ist finanziert durch die Unternehmen, die da drin sind. Man muss einen Mitgliedsbeitrag bezahlen, der richtet sich nach verschiedenen Faktoren, unter anderem auch natürlich der Größe und dem Umsatz. Und dann kann man da einfach mitarbeiten. Wir versuchen, also die Green Software Foundation hat das immer mal wieder gemacht und es wird dieses Jahr auch tatsächlich wieder stattfinden, auch bald schon, noch Informationsveranstaltungen zu machen. Und da gibt es ab und zu mal den sogenannten Green Software Foundation Summit. Und der wird dieses Jahr im Oktober stattfinden. Und das ist eine sehr verteilte Angelegenheit. Also da gibt es nicht irgendwie einen Plan, wo dann irgendwie drin steht, so werden die Veranstaltungen durchexerziert, das ist der Plan, ihr müsst das so in den Städten machen, sondern es ist eher, dass verschiedene Unternehmen, die in den verschiedenen Städten sind, ihre Hand heben können und sagen können, ich möchte im Rahmen, das läuft nochmal so ungefähr dieses Jahr auch wieder eine Woche lang, und ich möchte innerhalb dieser Woche an einem Termin, der für uns funktioniert, eine Veranstaltung machen. Normalerweise hat die so einen Charakter wie so ein Meetup, das heißt, findet normal gegen 18 Uhr, fangen die meistens an, dass dann Leute einfach kommen können. Und die Unternehmen, oder müssen ja gar kein Unternehmen sein, können auch andere Organisationen sein, die da veranstalten oder mitveranstalten, dann dafür sorgen, dass irgendwie Räumlichkeiten da sind, dass Sprechende da sind, die über ein Thema, ich sag mal, vielleicht so ein bisschen referieren können, aber danach auch Zeit bleibt vielleicht für den Austausch von Leuten, die ein bisschen tiefer in der Materie stecken oder Leute, die tiefer reinkommen wollen. Und das Schöne hier ist, also wir machen das, ich weiß nicht, ob ihr so einen Kommentartext unter dem Podcast habt, aber also am 1. Oktober wird es hier in Hamburg stattfinden.
Ja, da freuen wir uns drauf.
Da freuen wir uns sehr drauf. Die Green Software Foundation ist aber mehr eigentlich als nur Wissensaustausch. Also ich hatte gesehen, ihr habt gerade einen ISO-Standard durchgekriegt, um ja, CO2-Emissionen zu messen und wie man das machen kann.
Ja.
Ist das ein großer Erfolg oder war das so ein Selbstläufer, dass es gar nicht groß war, dass alle drauf gewartet haben?
Ich glaube schon, dass es ein Erfolg ist, weil gut, dass du es erwähnst. Also die Green Software Foundation, weil die schon eine gewisse Größe hat, teilt sich in so verschiedene Arbeitsgruppen. Und an der Arbeitsgruppe bin ich gar nicht beteiligt. Ich weiß natürlich, was da passiert ist, aber deswegen ist die gar nicht so präsent für mich. Aber stimmt, die Arbeit findet natürlich auch statt. Und ich glaube, es war schon ein großer Erfolg, einfach um ein Vokabular zu finden, über das sich alle einig sind. Und der ISO-Standard hilft an der Stelle einfach, weil viele Leute einfach sagen, man muss mal was machen. Und dann verläuft sich das schnell mit, dass alle sich einig sind, dass was getan werden müsste. Aber es ist einfach schon schwer, darüber zu reden, wie das überhaupt aussieht, wie man es quantifizieren kann. Und damit das eben nicht in so einem blinden Aktionismus endet oder die Leute aneinander vorbeireden, da ist natürlich so ein Standard schon hilfreich. Ich glaube, die Art und Weise, wie genau dieser Index erstellt wurde, da herrschte relativ große Einigkeit drüber. Also das war nicht kontrovers, aber das zu machen, war natürlich Arbeit.
Ja, klar, super.
Ist aber auch wichtig, so einen Standard zu haben, ne? Also, dass man sich nach irgendwas ausrichten kann oder auch dem Kunden sagen kann, hier, dahingehend kann man sich ausrichten, um irgendwie einen positiven Effekt zu erzielen. Ist das auch etwas, was du in deiner Berufserfahrung hast, dass diese Messbarkeit für alle eine besondere Bedeutung
hat? Ja, komplett. Also, da können wir vielleicht gleich noch im Detail drauf eingehen, auf die genaue Messbarkeit. Aber was bei dem Standard für mich auch wichtig war, war einfach, dass da eine gewisse Richtung auch vereinbart wurde durch. Und zwar geht es natürlich schnell darum zu sagen, wir müssen die Emissionen reduzieren. Der einfachste Weg, das zu tun, ist natürlich, alle Server abzuschalten.
Strom aus.
Dann hat man natürlich am wenigsten Emissionen. Oder wir haben uns als Leute, die Software entwickeln, damit auch auseinandergesetzt. Wir sind sehr starke Vertreter davon, Software immer wieder automatisiert zu testen. Und natürlich könnte man jetzt auch sagen, das verbraucht ja auch Strom. Also diese ganzen automatisierten Tests. Also jedes Mal, wir sagen, dass die Leute, die Teams, die Software entwickeln, dass sie die Änderungen am Programmcode, die sie machen, mehrmals täglich einchecken sollen. Das ganze Thema läuft unter dem Begriff Continuous Integration oder Continuous Delivery. Und dass dann immer eine große Suite von automatisierten Tests läuft. Da können wir jetzt auch sagen, das ist natürlich auch Emissionen, das sind Emissionen, die vermeidbar sind, die sollte man weglassen. Und ich fand, was mir bei dem, was die Green Software Foundation jetzt gemacht hat, wichtig zu sagen, was sehen wir denn als, das ist immer alles in Englisch, deswegen suche ich gerade nach Worten, was ist die Richtung, in die wir hier gehen wollen? Und ein ganz, ganz wichtiger Faktor war, dass da in dieser, das ist ja im Prinzip wie so eine Formel aufgesetzt, dass da an einer bestimmten Stelle dran stand, pro Einheit, also pro dessen, was gemacht wird. Und ich hatte eben Etsy schon angesprochen, die haben das in ihren Blogposts auch klar dargestellt. Die haben gesagt, es geht nicht ausschließlich um eine komplette, absolute Reduktion der Werte. Das macht gar keinen Sinn, wenn wir tatsächlich doppelt so viele Kundinnen haben auf unserer Webseite und wir haben doppelt so viele Emissionen, dann ist es eigentlich noch okay, weil es nicht, also von der Art und Weise, wie die Software geschrieben worden ist, nicht schlimmer geworden ist. Was wir nicht wollen, ist, dass wenn wir die Anzahl des Traffics auf der Website verdoppeln, dass unsere Emissionen sich, sagen wir mal, vervierfachen.
Also wäre jetzt die Einheit die Anzahl der Aufrufe, wenn ich das richtig verstanden habe.
Zum Beispiel, genau. Also das ist ein bisschen schwierig, das ist in dem Standard auch nicht genau festgelegt. Aber eben wichtig war zu sagen, es geht nicht einfach um dieses ganz dogmatische, alles muss immer niedriger sein, egal was außenrum passiert, sondern es wurde gesagt, für die gleichen Rechenaufgaben, die gelöst werden, da wollen wir gleich bleiben und natürlich bestenfalls die Emissionen verringern.
Ja, das geht ja so ein bisschen in diese Donut-Philosophie, dass es eben einen Bereich gibt unserer planetaren Grenzen, die außen begrenzt sind, aber nach innen wollen wir ja weiter leben und zwar gut leben. Genau. Dass das nicht das Ziel sein kann, wir legen uns alle hin und sterben. Das würde das CO2 ja auch reduzieren.
Das wäre also sehr düster. Also,
genau, aber das ist immer wieder so ein Fehlglaube, der bei solchen Diskussionen reinkommt. Und ich glaube, da kann man schon mal einen Satz drauf spendieren, dass es darum eben genau nicht geht.
Wunderbar. Dann gucken wir uns doch mal so ein Projekt an, wenn du darüber allgemein sprechen kannst. Wie fängt man denn dann an, wenn man dem Ganzen etwas mehr Nachhaltigkeit irgendwie geben möchte?
Also das Erste, was man natürlich braucht, ist ein Messwert. Und hier muss ich jetzt vorsichtig sein. Also man muss irgendwie verstehen, wie hoch sind die aktuellen CO2-Emissionen. Weil alle anderen Maßnahmen, die man sonst ergreift, man würde ja völlig im Blinden stochern und würde aus vielleicht einem Bauch raus irgendwelche Sachen machen, wo man denkt, das war schon immer wichtig und im Endeffekt kaum eine Verbesserung zu erreichen. Ein schönes Beispiel, ich sehe hier gerade mehrere Apple MacBooks rumstehen. In dem Green Software Foundation Slack-Channel wurde irgendwann auch mal gefragt, so, wie sieht denn das aus mit Applikationen, diese bildbearbeitenden Applikationen? Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich glaube, ihr wisst, was für Programme ich meine. gibt es da irgendwie, kann ich da vielleicht als Grafikdesigner was machen, indem ich eine andere Software benutze? Da war natürlich der richtige Gedanke dahinter, aber im Endeffekt macht es überhaupt keinen Sinn. Also wenn man sich anguckt, wie viel Emissionen verursacht werden davon, dass so ein Programm läuft, was ab und zu mal so kleine Lastspitzen hat, wenn ich wirklich mal ein Bild bearbeite, das ist nichts im Endeffekt im Vergleich zu dem Grundrauschen, was so ein Rechner verursacht. Oder ich habe das tatsächlich mal, ich habe das bei den älteren Versionen von den Apple Laptops gesehen, die Intel CPU hatten. Ich habe zu Hause auch einen externen Monitor, habe den angesteckt. In dem Moment, wo man den ansteckt, verbraucht der Rechner 17 Watt mehr, weil er in dem Fall einfach die interne Grafikkarte benutzt hat, weil der externe Bildschirm mehr Pixel hatte. Das ist natürlich 17 Watt über den ganzen Tag hinweg. Das ist irgendwas, was schon sichtbar ist. Und in solchen Sachen verliert sich dann, ob irgendwie eine grafikbearbeitende Software vielleicht einen Tacken effizienter programmiert ist. Also worauf ich hinaus will, ist, dass auch hier einfach Messen eine wichtige Sache ist und Bauchgefühl oftmals trügerisch ist. Und deswegen eben der erste Schritt, um auf deine Frage zurückzukommen, der erste Schritt ist tatsächlich zu sagen, ich muss irgendwo eine Baseline haben, ich muss irgendwo rauskriegen, wo stehe ich denn, bevor ich irgendwelche Maßnahmen ergreife.
Gibt es da denn schon Erfahrungswert? Ich meine, wenn man so ein, ich sage jetzt mal, eine mittlere Software-Schmiede ist, so 10, 25 Mann, dann hat man natürlich nicht beliebig viele Ressourcen, um jemanden dahin zu setzen, der jetzt mal überall erstmal die CO2-Emission misst oder irgendwie nachgoogelt, wo man denn diese Informationen herkriegen könnte.
Also das ist natürlich jetzt auch getrieben teilweise durch die Gesetzgebung und aber auch durch die gesamte Stimmung in der Industrie so, dass die großen Cloud-Provider, also hier in Europa würde ich mal sagen, sind drei relevant, um das zu quantifizieren, also wer die großen sind, also die drei großen, die stellen inzwischen auch schon Tools zur Verfügung, wo man einfach sagen kann, man kann sich in so eine Konsole, in diese Admin-Konsole einloggen und bekommt schon gewisse Informationen. Die Methodik, die da angewendet wird, ist prinzipiell die gleiche oder das ist die ähnliche Herangehensweise, genau das, was die Green Software Foundation auch dann formalisiert hat mit diesem ISO-Standard. Die eigentliche Implementierung, also das ist ja auch kein Messen, deswegen habe ich da eben so ein bisschen gezögert, das ist ja geschätzt, die unterscheiden sich ein bisschen. Wie gesagt, die Richtung ist die gleiche, die Größenordnung wird ähnlich sein, die genauen Zahlen werden unterschiedlich sein, aber als ersten Wurf, wenn ich in der Public Cloud bin, dann kann ich die Zahlen da einfach rausnehmen.
Also ich finde das ja gar nicht schlecht, dass sie das machen und ich möchte das ja auch begrüßen. Bloß wenn Cloud-Anbieter, also die Anbieter selbst, diese Werkzeuge zum Messen in Anführungsstriche bereitstellen, wie verlässlich sind sie denn da, um das vielleicht nicht anders auszudrücken, wie viel tun sie dafür, den eigenen Business Case nicht zu behindern oder zu anderen Plattformen zu treiben, wo es dann vielleicht günstiger wäre in Richtung CO2-Bilanz?
Ich will nicht für die Unternehmen sprechen, aber ich habe da nichts gesehen, was mich das glauben lassen würde, dass sowas passiert im Moment.
Also da scheinen sie mit offenem Visier noch zu arbeiten. Ja, genau. Aber man weiß jetzt nicht, dass sie einen Code offenlegen oder so, dass man sich
das anguckt. Nee, das ist der Punkt. Also ich nenne jetzt mal einen, also Google, die eigentlich am engagiertesten erscheinen, sage ich jetzt mal so, die es wahrscheinlich auch sind, die haben zumindest, sind so weit gegangen, dass sie ihre Methodik einem Unternehmen vorgelegt haben, was das zertifiziert hat. Also Unternehmen, die Experten hatten, die sich das angeguckt haben und die gesagt haben, wir sind bereit zu unterschreiben, wir sagen, das macht Sinn, was ihr da gemacht habt.
Hilft da auch dieser Standard? Müsste doch. Da geht er in eine andere Richtung.
Der Standard geht ein bisschen in die andere Richtung. Also weil es da ja darauf angeht, wie viel die Applikation tatsächlich verbraucht, um zu sagen, pro Einheit von irgendwas, wohingegen die einfach versuchen, in der Regel zu sagen, also das ist die Workload, die ihr verursacht habt. Im Wesentlichen natürlich, was die CPUs verbraucht haben auf der einen Seite oder das, was die permanente Speicherung, also Festplatten und SSDs verbraucht haben auf der anderen Seite. Wo die schon ein bisschen auseinandergehen, da sollte man drauf gucken. Die Emissionen sind ja nicht nur die Emissionen, die durch den Energieverbrauch verursacht werden, durch den Stromverbrauch von den CPUs und von den Festplatten und den SSDs, sondern die Server müssen hergestellt werden. Und das ist eben genau das, wo auch ganz, ganz viel CO2 verursacht wird. Und das ist nicht bei allen drin. Also da sollte man dann schon gucken, das sagen die aber auch dann, also vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber es ist relativ klar rauszukriegen. Und im Endeffekt muss man sich dann eben überlegen, okay, wenn das da bei dem einen Anbieter nicht drin ist, da muss ich die Zahlen vielleicht dann mit einem gewissen Faktor versehen. Wie groß dieser Faktor ist, schwer zu sagen. Es werden immer, das Problem ist, in dem ganzen Bereich sind wirklich verlässliche Zahlen schwer zu kriegen. die, das steht auch gerade zum Rechner, die Firma Dell hat mal vor Jahren, ich glaube, das ist auch schon 5, 6 Jahre her, eine Studie machen lassen, die sehr detailliert, also die geht über 70 DIN A4 Seiten, wo die wirklich mal so eines ihrer Servermodelle wirklich von Anfang bis Ende haben analysieren lassen, also bis hin Produktion, Rohstoffe, Recycling und so weiter, und mussten natürlich unglaublich viele Annahmen machen darüber, wie so ein Server benutzt wird. Und ich glaube nicht, dass sie es jetzt irgendwie extra geschönt haben, aber was tatsächlich rauskam, war, dass bei so einem Server in der Art und Weise, wie der benutzt wurde, die Rechenlast, die da dran war, die Anzahl der Jahre, die dieser Server in Betrieb war, war es tatsächlich 50-50 noch. Also 50% der CO2-Emissionen waren wirklich die Produktion des Servers, eigentlich minus ein bisschen, die haben bei Recycling sogar noch mit eingerechnet, was wieder rauskommt. Aber da muss man eben auch sagen, 50% war allein die Produktion des Servers. Wenn ich jetzt sehe, dass ein Cloud-Anbieter sagt, wir geben euch mal auf Schätzungen, Berechnungen basierte CO2-Emissionen, da sind aber das sogenannte Embodied Carbon, also die Produktionskosten, nicht drin, muss man sich schon überlegen, ob man jetzt einen Faktor 2 ansetzt oder 1,5 oder wie auch immer. Aber das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen.
Warum ich so kritisch nachgefragt habe, ist, dass man häufig mal so diesen Kommentar bekommt, das ist ja alles nur Greenwashing und ihr wollt ja nur zeigen, dass ihr irgendwas tut, und eigentlich stochert ihr auch nur im Nebel, weil es keine genauen Zahlen gibt, wo ihr euch dran messen lassen wollt. Also was bringt das am Ende?
Ja, genau. Also da kann ich, vielleicht ein bisschen Eigenwerbung, aber ist auch eine schöne Geschichte. Also wir haben tatsächlich mit Etsy als Kunde, also für uns als Kunde, viel zusammengearbeitet, und die waren im eigenen Rechenzentrum und haben sich dann aus verschiedenen kommerziellen Gründen entschieden, aus dem Rechenzentrum rauszugehen in eine Public Cloud. In ihrem eigenen Rechenzentrum konnten sie natürlich rauskriegen, wie hoch der Stromverbrauch der Server war. Man konnte das natürlich einfach ablesen, im Endeffekt vereinfacht gesagt an der Stromrechnung. Wenn man in eine Public Cloud geht, ist es einfach absolut nicht mehr möglich. Etsy hat gar nicht versucht, CO2-Emissionen zu berechnen. Die haben einfach gesagt, da gibt's irgendwie einen Faktor, wenn wir, weiß ich, so viel Kilowatt oder Megawatt an Strom verbraucht, Megawattstunden an Strom verbraucht haben, dann hat das mit Sicherheit CO2-Emissionen. Wenn wir den Stromverbrauch reduzieren, reduzieren wir automatisch auch die CO2-Emissionen. Also denen war wirklich nur an dem Stromverbrauch gelegen. Und als sie dann in die Cloud gegangen sind, haben sie gesagt, okay, wir haben keine Stromrechnung mehr. Wir wissen gar nicht mehr, wie viel Strom wir verbrauchen. Und haben dann eben versucht, und die waren meines Wissens auch die Ersten, die es gemacht haben, also wir haben mit denen da auch zusammengearbeitet, ein Tool zu programmieren, was sich dann die Daten von dem Cloud-Anbieter gezogen hat. Und man kriegt die ja sowieso als Rechnungsdaten. Fast alles, was in der Cloud passiert, ist so ein Pay-as-you-go-Model. Je mehr Server ich benutze, je mehr bezahle ich. Das heißt, man kann laufend am Ende des Monats einfach sagen, wie viel virtuelle CPU-Stunden habe ich denn eigentlich verbraucht? Wie viel Gigabyte oder Terabyte an Daten oder Petabyte heutzutage an Daten habe ich gespeichert? Und kann sich dann überlegen, okay, wenn ich so viele Stunden an CPU verbraucht habe, welche Servermodelle wurden da wahrscheinlich eingesetzt? Und dann gibt es große Datenbanken, also die da benutzt worden sind, ist diese Spec-Power-Datenbank, wo eben drin steht für ungefähr 1000 verschiedene Serversysteme, welchen Stromverbrauch haben die bei welcher Auslastung. Also wenn der Server 50% ausgelastet ist, wie viel Watt verbraucht er? Und dann kann ich das einfach alles nach und nach immer wieder aufmultiplizieren. Der Server hat so, ist, weiß ich, 100 Stunden gelaufen, war 50% ausgelastet und kann daraus dann Stromverbrauch berechnen. Das waren im Prinzip die ersten, die sowas gemacht haben, um das rauszukriegen. Das haben die als Open Source Software verfügbar gemacht. Wir sind eine Firma, die gerne Wissen teilt. Also viele von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben auch schon Bücher über andere Themen auch geschrieben. Und dann haben wir gesagt, okay, aber das ist ein Thema, da muss man kein Buch drüber schreiben. Hier muss man vielleicht einfach erstmal Software haben, und haben dann das, was Etsy angefangen hatte, als Open Source Software verfügbar gemacht. Das Ding heißt Cloud Carbon Footprint, ist einfach Open Source Software, die man sich runterladen kann. Und die ist jetzt auch Teil der Green Software Foundation.
Also die kann jeder für sich runterladen, auf seinen Servern hosten, genau, laufen lassen. Und das.
Die kann man auf den eigenen Servern. Also das funktioniert direkt mit den 3 großen Cloud-Providern hier in Europa und einem der Cloud-Provider in China. Wenn ich es im eigenen, wir haben es auch schon bei Unternehmen On-Premise, also im eigenen Rechenzentrum gemacht, da ist es ein bisschen schwieriger, an die Daten ranzukommen. Also man hat oft so Telemetriesysteme oder sogar auch auf den Servern gibt es ja auch Virenchecker, über das man so ein bisschen rauskriegen kann, was haben die Server gemacht. Das geht auch. Aber genau, die Software kann man einfach runterladen, und die hat natürlich den Vorteil, dass ich mir da den Source Code angucken kann, und ich kann ganz genau im Detail gucken, wo kommen denn die Zahlen her, und kann sich dann ein Bild davon machen, wie genau sind die, und kann einfach auch sehen, an welchen Stellen wird mehr geschätzt und an welchen Stellen wird weniger geschätzt? Weil
das Open-Source-Projekt kann man dann ja auch sagen, wenn man nicht zufrieden ist, dass man seine Erkenntnisse wieder zurückfließen
lässt. Wäre super. Also das ist ja natürlich auch, das ist eine riesen Tabelle, die da auch drin ist. Und es kommen ja auch immer wieder neue Serversysteme. Und das muss nachgepflegt werden. Und das ist auch, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten. Wir haben in Europa, war das letztes Jahr, mit einem Unternehmen in Finnland zusammengearbeitet, die gerade im ML, im Machine Learning-Bereich, Dienstleistungen zur Verfügung stellen für Unternehmen, die maschinelles Lernen machen wollen. Und die wollten, das Unternehmen, was diese Dienstleistung anbietet, die wollten tatsächlich von sich aus so ein Tool haben, um ihren Kunden zu sagen, weil KI ja oft in der Kritik steht, auch weil die Modelle so einen hohen Rechenaufwand haben, wenn die berechnet werden, zu sagen, wie viel habt ihr eigentlich wirklich benutzt? Und wir waren super dankbar, wir haben denen gerne geholfen, die haben uns natürlich dafür bezahlt, wir sind ein Beratungsunternehmen. Aber was schön war, dass im Kontext von dem Projekt auch die Tabellen wieder weiter aktualisiert wurden. Also diese Tabellen der Server und der Serversysteme und so weiter.
Das hört sich ja jetzt sehr hardwarelastig auch an. Mhm. Also wenn ich so eine klassische ABC-Analyse machen würde, würde ich jetzt Hardware. Ganz wichtiges Thema. Wie kaufe ich es ein? Wie lasse ich es produzieren? Mhm. Woher hole ich meinen Strom? Wie wird der produziert? Ich glaube, das ist da eine ganz wichtige Geschichte. Wenn wir jetzt so mehr auf den in Richtung Software gehen, Software-Design, gilt da noch der Satz, wenn es Hauptsache ist, effizient programmiert, dann ist es auch grün, oder muss man sich das etwas breiter heutzutage doch angucken?
Nee, also der Grundsatz gilt mit ziemlicher Sicherheit weiter. Da ist gar nicht so viel Forschung betrieben worden. Es gibt ein Paper, das ist inzwischen aber auch schon über 5 Jahre alt, von einem Team, ich glaube, das war in Portugal und Brasilien, die haben das mal wirklich versucht, genauer zu analysieren. Die haben so Standard-Benchmarks genommen, die im wissenschaftlichen Bereich auch weiter verbreitet sind, und haben dann wirklich mal nachgemessen, also wie viel Hauptspeicher brauchen die Systeme, wie viel Rechen, also wie viel Zeit vergeht, bis das Problem gelöst wird, also wie viel CPU-Leistung wurde verbraucht, haben aber tatsächlich auch nochmal geguckt, wie viel Energie hat das System verbraucht. Interessanterweise war da eine ziemlich starke Korrelation zu sehen, also zwischen der Zeit, die die Software gebraucht hat, um das Problem zu lösen, und die Energie, die das System verbraucht hat. Dies war nicht immer gleich. Eine interessante, die Programmiersprache, die haben das über verschiedene Programmiersprachen hinweg gemacht, die Programmiersprache, wo die Korrelation am stärksten aufgebrochen war, wo die Korrelation schwächer war, war Swift. Das ist die Programmiersprache von Apple. Und da war es tatsächlich so, dass da der Energieverbrauch geringer war. Und ich glaube, das ist absolut kein Zufall, weil Apple diese Programmiersprache so designt hat, damit die Programme wenig Strom verbrauchen, damit die Batterielaufzeit lang ist. Aber bei fast allen anderen, es war jetzt auch nicht großartig, es war 10% Unterschied vielleicht. Aber ansonsten, wenn man das in so einem Säulendiagramm anguckt, ist die Säule für Energieverbrauch und die Säule für Verbrauch der Zeit immer sehr, sehr nah beieinander.
Das finde ich unglaublich interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da jetzt auf etwas dünnes Eis bewege. Aber ich glaube, wir konnten da schon mal richtig gut, dieses effiziente Programmieren. Also gerade in den Anfangszeiten, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, da hat man schon ein bisschen mehr auf seinem Arbeitsspeicher aufgepasst, um das mal so ein bisschen schwammig zu formulieren. Und heutzutage habe ich manchmal den Eindruck, dass wir Software einfach nur baukastenmäßig zusammenbauen und manchmal auch gar nicht mehr so richtig wissen, was in den einzelnen Frameworks oder in den einzelnen Paketen, die man sich dann dazugezogen hat, wirklich passiert. Wo dann sehr viel mehr vielleicht im Arbeitsspeicher gemacht wird, als man vielleicht glaubt, dass getan wird für die Aufgabe.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Also im Großen würde ich sagen, also gerade wenn Unternehmen in der Public Cloud sind, dann irgendwann achtet dann doch wieder einer drauf. Also wir haben auch hier in Deutschland auch für einen Kunden mal was gebaut, was einen gewissen unternehmerischen Wert hatte. Aber der erste Ansatz, den wir gemacht haben, das haben wir uns schon so ein bisschen gedacht tatsächlich auch, der hätte unglaublich viel Rechenzeit verbraucht. Das wäre mit R gewesen oder R, diesem Statistik-Package. Und das kann man auch auf Servern betreiben, aber da hatten wir auch schon so leichten Verdacht, dass das wahrscheinlich nicht das Effizienteste ist, und haben dann mal so grob ausgerechnet, was wahrscheinlich die Betriebskosten wären, woraufhin dann die Leute, die dieses Feature haben wollten, gesagt haben, nee, also wenn das die Kosten pro Monat sind für das Feature, dann vergesst das einfach mal. Aber dann irgendwie fanden alle das Feature eigentlich ganz spannend und haben gesagt, okay, vielleicht finden wir doch eine andere Art und Weise, und haben uns dann eine andere Softwarearchitektur überlegt, haben nochmal überlegt, wie kann man das denn bauen, dass es anders ist. Und das war dann wirklich 2 Größenordnungen effizienter. Also wir haben eine ganz andere Softwarearchitektur gewählt, um das Problem zu lösen, weil wir eben das gewusst haben. Aber ich stimme dir schon zu, dass an vielen Stellen im Detail nicht drauf geachtet wird, wenn es nicht so eklatant sichtbar ist. wie genau, aber wie gesagt, diese Zahlen von dem Paper, was gerne zitiert wird, das waren Benchmarks. Und ein Benchmark ist was anderes, der nutzt ein Computersystem anders als, ich sag mal, eine E-Commerce-Website, die, ich bleib gerne, weil das ist immer so ein Beispiel, was jeder sofort versteht, wo man nach Produkten sucht. Das ist eine andere Nutzung der Rechner. Das I.O. wird viel mehr benutzt eigentlich, es wird mehr auf den Speicher zugegriffen als bei einem rechenintensiven Benchmark. Aber es, um bei den Zahlen mal zu bleiben und bei Programmiersprachen, die vielleicht bekannter sind und auch in der Industrie relevant sind, die haben C als Programmiersprache als Basis genommen und gesagt, das ist 1. Also was auch immer C macht, das hat 1 und alles andere wurde als Faktor dessen ausgedrückt. Und Java oder Java, die Programmiersprache, war aber ungefähr 2. Also sie war doppelt so wenig effektiv oder halb so effektiv, würde man sagen. Und was eigentlich schon sehr erstaunlich ist, dafür, dass die Sprache ja viel mehr High-Level ist und so weiter. Aber man sieht, die gleiche Aufgabe, die Leute in C programmieren oder die gleiche Lösung in C war doppelt so effektiv wie das in Java. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Donut zurück. Also als jemand, der in der Industrie arbeitet, würde ich trotzdem nicht sagen, dass man solche Anwendungen heutzutage in C schreiben sollte. Es macht einfach keinen Sinn. Das ist von der Sicherheit, man kriegt es einfach nicht in den Griff. Ich meine, man kann sich angucken, die ganzen Sicherheitslücken. Fast alle Sachen, die passieren, haben irgendwas mit Speichermanagement zu tun. Und das ist in C einfach, wir Menschen haben es wirklich versucht, wir können es nicht. Also wir können nicht sicher programmieren in solchen Programmiersprachen. Da sollte man vielleicht nicht so weit gehen. Aber jetzt kommt der andere Teil. Wenn man sagt, dann sagt man, okay, dann ist halt Java halb so effektiv, aber eine Sprache, in der man produktiv arbeiten kann, in der es, hat auch die Entwicklung der letzten 20 Jahre gezeigt, wenn ich relativ gut Programme schreiben kann, die auch einigermaßen sicher sind, wenn man nicht gerade dumme Fehler macht oder ja, wenn man nicht gerade Fehler macht, die wirklich vermeidbar sind, dann könnte man das vielleicht so als Mittelwert betrachten. Was wir jetzt aber sehen ist, wir sehen eine ganze Generation von jüngeren Entwicklern und Entwicklerinnen, die mit Softwareentwicklung im Webbrowser groß geworden sind. Und in den Webbrowsern wird JavaScript oder TypeScript benutzt. Und wenn man sich da die Zahlen anguckt, die waren nochmal halb so effektiv wie Java. Und da kann man sich dann vielleicht doch irgendwann die Frage stellen und sagen, okay, es gibt so ein Totschlagargument, wo gesagt wird, ja, dann brauche ich nur eine Sprache lernen, dann schreibe ich JavaScript im Webbrowser, dann nehme ich auch JavaScript auf dem Server. What's the worst that can happen? Und da würde ich dann vielleicht sagen, hier könnte man sich dann überlegen, okay, wenn das doppelt so, also halb so effizient ist wie Java, macht es nicht vielleicht doch Sinn, eine Programmiersprache zu nehmen, die dann vielleicht ein bisschen effektiver ist an der Stelle?
Das ist interessant. Also JavaScript, das war mir so überhaupt nicht bekannt, dass es so weit gegenüber Java auch abfällig ist. Ist schon interessant auch zu sehen, wie man dann auch sicherlich dann die Systeme in den Cloud-Plattformen etc. mit den entsprechenden Container-Plattformen, die man hat, dann auch bespielen kann. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist dann in meiner ABC-Analyse, ich bin immer noch so oldschool bei diesen 3 Punkten, ganz oben die Hardware, dann die Architektur, habe ich das dann so richtig verstanden? Ja. Und dann komme ich eigentlich erst zur Sprache, wenn es für mich dann die Relevanz wirklich am Ende auch hat. Ja. Aber Architektur ist tatsächlich auch ein ganz wesentliches Thema hin weiterhin. Also jeder, der in Algorithmen und Datenstrukturen aufpasst, der ist ganz gut beraten, oder?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, das wird natürlich an vielen Stellen leicht gemacht. Also ich meine, eine lineare Suche über irgendwas macht natürlich keinen Sinn. Es macht immer Sinn, einen Index da zu benutzen. Aber das ist, glaube ich, jetzt schon relativ weit verbreitet, dieses Wissen. Aber wie gesagt, an vielen Stellen, wo es nicht so offensichtlich ist, kann man eine Architektur wählen, die wirklich 1-2 Größenordnungen schlechter ist.
Also nachhaltiger Entwickler oder Softwareentwickler zu sein, heißt, gut mit seinen Datenstrukturen umgehen zu können.
Genau. Also effizient programmieren.
Guter Entwickler zu sein.
Also effizient zu programmieren ist weiterhin eine sinnvolle Sache.
Was wird es denn überhaupt so diesen Nachwuchs irgendwie auf den Weg geben, wenn Sie nachhaltig IT-Projekte gestalten wollen? Was ist denn der Weg, das zu tun?
Also das eben schon ein bisschen angesprochen, das Wichtigste ist einfach zu messen. Also zu gucken, was mache ich, eine Hypothese aufzustellen, eine Baseline zu etablieren und zu sagen, hat das, was ich gemacht habe, wirklich eine sichtbare Verbesserung gemacht und nicht aus dem Bauch raus. Wir haben auch so Frameworks gesehen, wo die Leute dann gesagt haben, es ist ja nicht grundlegend falsch, aber dann wurde gesagt, wenn ihr eure Bilder auf den Webseiten etwas besser komprimiert, dann könnt ihr damit Zeit verbringen und die sehen wahrscheinlich fast genauso gut aus und es sind ein paar Bytes weniger, die übertragen werden und jedes Byte, was übertragen wird, hat natürlich was mit Emissionen zu tun. Das ist in sich, da ist kein Teil falsch an der Sache, aber der Effekt ist so minimal, dass man einfach vernachlässigen sollte und dann verbringt man da vielleicht viel Zeit mit, anstatt an einer anderen Stelle zu gucken, wo man einen viel größeren Effekt erzielen könnte. Also das ist messen, Hypothesen aufstellen und zu gucken, habe ich diese Hypothese validieren können oder hat es nicht funktioniert.
Vielleicht auch allein, um überhaupt erstmal so ein Bauchgefühl dafür zu entwickeln. Also genau. Auch wenn die erste These falsch ist, dass man trotzdem irgendwie sammelt, was, okay, ich lag falsch deshalb. Ja?
Genau.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, erstmal überhaupt anzufangen, auch mit dem Risiko, dass es falsch ist. Ne?
Ja, und man sollte eben auch rangehen mit dem Ziel, wirklich sichtbar was zu verbessern und nicht nur zu sagen, nicht nur zu machen, dass man hinterher nach Hause geht und sagt, ich habe ja was für die Umwelt getan. Ich habe das Ding programmiert und wird schon richtig sein, wird schon nicht verkehrt gewesen sein. Also das ist nicht das, wo ich sagen würde, sollte man hingehen. Das
ist, glaube ich, auch eine wichtige Message für uns, ne?
Ja, also so ein bisschen ein ingenieurswissenschaftlicher Blick drauf. Ich will wirklich sehen, dass ich was gemacht habe und nicht nur, ich habe was gemacht und das wird schon, sondern wo denn, wie denn, Butter bei die Fische.
Ja, ich hatte mal irgendwie ein Zitat gehört, schau drauf an, was du praktikabel umsetzen kannst in relativ kurzer Zeit und wo du glaubst, dass du einen Impact bekommst. Und dann korrigiere so lange, bis der Impact für dich groß genug ist. Ne? Ich weiß nicht, ob das immer so für die Wissenschaft funktioniert. Das kann ich nicht mal sagen, aber für draußen auf jeden Fall. Und die meisten von unseren Absolventen gehen ja auch sehr schnell in die Wirtschaft, ne? Wenn sie mit ihrem Bachelor gemacht haben.
Ich meine, das könnte natürlich auch noch was für Studierende sein. Wie gesagt, ich kann da natürlich keine Versprechungen machen, aber das ist ja, wie gesagt, ein Thema, was mehr Beachtung findet. Also es fehlt mit Sicherheit auch vieles an Grundlagenforschung, würde ich nicht sagen, aber an detaillierter und systematischer, methodologischer Forschung und vielleicht auch an Methoden, um sowas zu verbessern. Also ich habe ja eben davon gesprochen, dass diese Tools, also sowohl was die Cloud-Anbieter machen, als auch das, was Cloud Carbon Footprint macht, ja Schätzungen sind. Also wir sagen ja einfach, okay, so viel CPU-Stunden, wir gucken danach, das war, weiß ich nicht, ein M2-Server und das ist dann wahrscheinlich dieses Mainboard von Intel und die CPU gewesen, dann kann ich in der Spec-Power-Datenbank nachgucken, wie viel Watt hat die, muss ich Annahmen machen, wie ausgelastet der war und dann habe ich diese Schätzung. Es gibt ein Projekt, das ist, glaube ich, inzwischen bei Red Hat gelandet, was die aber gemacht haben, die haben einfach mal versucht, auf den Serverboards die wirklichen Daten abzufragen. Also ich weiß nicht, wer einen Gaming-PC hat oder einen PC im Allgemeinen, aber normalerweise macht das keiner außer den Leuten, die einen Gaming-PC haben. Die PCs haben Hardware eingebaut, die man mit Software auslesen kann, die sagt, ich verbrauche gerade so viel Strom. Also gerade bei den Grafikkarten, aber auch bei den CPUs, kann ich im laufenden Betrieb fragen, wie viel Strom wird denn jetzt gerade wirklich verbraucht? Und das haben die gemacht. Die haben dann wirklich gesagt, wir lassen im Hintergrund so ein bisschen Software auf den Servern mitlaufen, die einfach diese Hardware-Schnittstelle abfragt und sagt, wie viel Strom verbrauche ich denn gerade wirklich? Und haben dann natürlich das Problem, dann wissen sie, wie viel Strom dieser Server verbraucht. Es gibt eine Plattform, ich weiß nicht, wie weit das Wissen bei den Zuhörenden hier ist, aber die heißt Kubernetes. Das ist so eine Plattform, die heute ganz viel benutzt, um Rechenlasten zu verteilen. Haben sich da auch noch eingeklinkt und haben gesagt, was läuft denn da gerade drauf? Also welche von diesen Containern laufen gerade drauf? Und konnten dann, das heißt in Englisch Attribution, konnten sagen, dieser Server verbraucht wirklich gemessen, was der Server selber ja sagen kann, 200 Watt. Und ich sehe, hier läuft gerade ein Container, der gehört zu dem Teil dieser Anwendung. Und konnten dann wirklich Messwerte und keine Schätzwerte machen. Und da ist aber wirklich, also sowas wirklich in Projekten oder in, also für uns als Beratungsfirma sind ja alles Projekte, aber eben auch Produkten bei großen Unternehmen, in die Tiefe zu gehen und sowas selbst zu entwickeln, da ist oft keine Bereitschaft zu da. Und das wäre was, wo bestimmt die ein oder andere, ich weiß, die Bachelorarbeit vielleicht nicht, aber vielleicht ein Postdoc-Arbeit oder sowas, wo mal Arbeit gemacht werden könnte.
Auf jeden Fall noch ein offenes Feld.
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man da reinschaut, sieht man, dass das auf der Wissenschaftsseite, das ist immer sehr schwierig, weil da sind ganz Tiefbohrungen, wo man ganz detailliert für ein technisches Gerät und einen bestimmten CPU oder sonst was das rausrechnet und dann ist aber wieder nichts. Deshalb, also bei der Frage, wie viel verbrauchen solche Dinge, wird es immer sehr, sehr dünn und sehr schwierig.
Ja, für Studenten stelle ich mir das manchmal sehr desillusionierend vor. Also man möchte irgendwie die Welt verändern, möchte die großen Dinge tun und dann endet man da irgendwie 1 oder 2 Watt auszumessen und dann den großen Bogen wieder zurückzuschlagen. Dass es doch irgendwie ein kleines Rädchen dieser großen Geschichte ist, um das irgendwie auf die richtige Spur zu bringen.
Das ist aber, glaube ich, bei jeder Weltverbesserung
so. Ja, ich glaube, das ist
wenn man von den großen Sprüchen runterkommt, landet man bei den kleinen Schritten.
Ja, in dem Fall verstehe deine Datenstrukturen und deine Programmiersprache und nimm die Schnittstellen deiner Hardware ernst.
Ja, genau.
liest das Manual. Okay, was mir jetzt bleibt, ist am Ende tatsächlich vielleicht nochmal zu fragen, am Ende, wenn ich jetzt wirklich ein engagierter Student bin und ich sag jetzt mal, mir einigermaßen klar darüber bin, wo meine Stärken liegen, Hardware, Software oder das Zusammenspiel von Hardware und Software. Was wäre denn so der erste Schritt irgendwo Richtung auch Industrie? Ist es dann, dass man sich dann vielleicht primär erstmal so für Open-Source-Projekte interessieren sollte, schon im Studium selbst? Oder sollte man anfangen, über ein Praktikum in diese Sparte gut reinzukommen? Oder ist es besser, so viel wie möglich an Zertifikaten zu sammeln, dass man weiß, welche Hardware es da draußen gibt und wie man sie anspricht, bevor man dann in solche IT-Projekte mit einbezogen wird, wo es um Nachhaltigkeitsthemen geht?
Also ich glaube schon, dass ein Praktikum mit Sicherheit der beste Ansatz ist, um einfach auch zu sehen, was einem persönlich liegt, wo die persönlichen Stärken am besten umgesetzt werden können oder benutzt werden können, wo die am meisten Sinn machen. Vielleicht auch 2-3 verschiedene Sachen einfach ausprobieren. Also vieles von dem, was heute, ich komme aus einem Bereich, wo wir kommerzielle Software machen. Also es ist ja auch nur ein kleiner Teilbereich. Also vieles von dem hat natürlich dann relativ wenig damit zu tun, wie so ein Serversystem funktioniert oder so. Es gibt natürlich mit Sicherheit auch Firmen, die in dem Bereich spezialisierter sind oder im Embedded-Bereich, wo Sachen passieren. Also da finde ich, sollte man vielleicht einfach mal ausprobieren, was für einen am besten ist. Open Source ist mit Sicherheit interessant, reinzugucken, aber um die Wahrheit zu sagen, die großen Open Source-Projekte, wenn man keine große Erfahrung hat, Software in großen Teams zu schreiben oder Software, die mehrere hunderttausend Zeilen Code hat und ein paar Jahre alt ist. Man macht mit Sicherheit nichts falsch, wenn man da mal reinguckt. Aber ob das jetzt wirklich so der Lerneffekt ist, weiß ich auch nicht. Also da ist es halt auch ganz nett, einfach vielleicht selber mal Sachen ausprobieren zu gucken. Guckt da einer drauf? Hat da überhaupt jemand Interesse dran oder einfach diese ganze Mechanik für sich selber mal auszuprobieren?
Ja, bin ich auch ein Freund von. Einfach mal machen, online stellen, meinetwegen auf einer Plattform wie GitHub oder so, ja. Und gucken, wie die Leute darauf reagieren. Also wir freuen uns auch bei Computer for Science for Future über junge Engagierte, die das mal ausprobieren wollen, auf jeden Fall. Eine letzte persönliche Frage. Hast du das Gefühl, dass sich das alles schon ein bisschen lohnt, was man die letzten Jahre da in dem Bereich gemacht hat?
Auf jeden Fall. Also ich glaube schon, um auf den Donut nochmal zurückzukommen, also ich bin auch kein Freund davon, dass es einfach alles immer nur automatisch heißt Verzicht, Verzicht, Verzicht. Aber gleichzeitig machen wir einfach immer, immer mehr mit Computern. Also es gehen alle Leute davon aus, dass ich alles mit dem Handy machen kann. Und es wird immer dann davon ausgegangen, dass das Handy das Ding ist. Aber im Endeffekt sind die Anwendungen, die auf den Handys laufen, eigentlich nur noch ein Client. Das sind ja alles wieder kleine Serversysteme. Und es gibt halt Unmengen an Servern, die dahinter stehen. Und das wird einfach nicht weniger werden. Ich bin schon der Meinung, dass manchmal übertrieben wird. Es wird immer gesagt, oh, die Cloud-Provider verbrauchen immer mehr Strom, immer mehr geht da rein. Andererseits darf man nicht vergessen, dass ganz, ganz viele, das kann ich wirklich sagen, aus meiner Erfahrung auch, viele Unternehmen ja selber Rechenzentren hatten. Also wenn ein Unternehmen wie zum Beispiel Otto jetzt in der Public Cloud ist. Und dann wird gesagt, die Public Cloud verbraucht mehr Strom, muss man dir eigentlich das abziehen, was sie vorher verbraucht haben in ihrem eigenen Rechenzentrum. Und da muss man wirklich tatsächlich sagen, das wird von der EU ein bisschen forciert, aber da haben aus rein kommerziellem Interesse die Cloud-Provider wirklich unglaublich ist ein bisschen übertrieben, aber schon eine Menge geleistet. Da gibt's so einen Faktor, der heißt PUE, Power Usage Effectiveness, und der drückt aus, wie viel Strom so ein Rechenzentrum verbraucht, zusätzlich zu den Servern. Also wenn ein Server 1 Kilowatt verbraucht, ich meine, mal der Zeit natürlich immer, aber in dem Moment 1 Kilowatt verbraucht und ich brauche noch, sagen wir mal, 400 Watt für die unterbrechungsfreien Stromversorgung, für Klimaanlage, für Licht und so weiter, hätte ich einen Faktor von 1,4. Also die 1000 plus 400, also 1,4 mal dem. Und das war zufällig, deswegen komme ich auf die Zahl. Das war auch das, was in dem Rechenzentrum von Etsy der Fall war. Also die haben für jedes Kilowatt 400 Watt nochmal extra verbraucht, 1,4. Die sind in die Cloud gegangen und die Cloud-Provider haben diese aus kommerziellem Interesse, weil die den Strom ja auch nicht verbrauchen wollen. Das ist für die sofort Gewinn. Also nicht Gewinn, aber weniger Ausgaben und damit dann doch mehr Gewinn. Die waren schon bei 1,1. Das heißt, die haben dann, wenn man das überlegt, statt 400 Watt nur 100 Watt. Also die haben ein Viertel von dem Stromverbrauch. Das heißt, die waren unglaublich effektiv. Die drei großen Cloud-Provider, die machen die Zahlen nur aggregiert weltweit öffentlich, also nicht für die einzelnen Availability-Zones. Aber die sind alle so bei 1,1, 1,11, 1,12 oder so. Das heißt, die sind da schon extrem effizient an der Stelle.
Da bin ich eigentlich wieder am Anfang unseres Gesprächs, hätte ich beinahe gesagt, wo ich mich fast freuen würde, wenn es irgendwas für die Kunden gäbe, die das dann auch sehen, wenn sie eine App nutzen, WhatsApp oder so, wie viel Energie tatsächlich dabei benutzt wird.
Der Hintergrund ist ja auch ein bisschen, das, was am allerteuersten ist, ist ein Server, der rumsteht und nichts tut. Weil der hat die Anschaffungskosten und die laufenden Kosten eben an Strom, damit er überhaupt an ist, damit die ganze Infrastruktur drumherum ist. Und das ist natürlich das, wo die Cloud einfach gewinnt gegen irgendein Rechenzentrum in einer Firma. Und da kommt dann auch eben der einfach kommerzielle oder wirtschaftliche Druck in die Cloud zu gehen. Das ist ja ganz prima.
Ich meine, die haben die Server aktuell, Microsoft hat das mal veröffentlicht, die so im Schnitt sind es ungefähr 20%. Wenn ein Server nichts tut, verbraucht er schon 20% des Maximalstroms. Und wie gesagt, bei Unternehmen, die haben Lastspitzen und so weiter, das ist halt, ja, also das können nur die ganz großen Firmen, diese verschiedenen Nutzerprofile so zu verwalten, dass sie wie so ein Tetris-Puzzle zusammenkommen und ihre Server maximal auslasten. Die bieten ja auch kommerzielle Anreize für Sachen, die nicht zeitkritisch sind, für Sachen, die irgendein Batchjob, der irgendwas berechnet, der irgendwann ausgeführt werden kann, bieten die sogenannte Spot-Instanzen an. Ich kann sagen, ich möchte diese Rechenleistung haben und mir ist eigentlich ein bisschen egal, wann das passiert. Und dann können die natürlich schön dahin schieben, wo die Server gerade wenig zu tun haben. Und deswegen, also ich glaube schon, dass das alles was gebracht hat, weil wir als Gesellschaft immer mehr solche Serversysteme benutzen. Also wir benutzen immer mehr Handys und Webbrowser, wo dann die Server hinterstehen und da wird keiner darauf verzichten und dann macht es schon Sinn, die besser zu gestalten.
Auf jeden Fall.
Wie stark ist denn noch der Einfluss der Politik? Also das ganze ESG-Reporting, das drückt ja auch eigentlich relativ stark in die Richtung.
Also ich glaube schon, dass die Politik da gefragt ist und ich finde es gut, was da gemacht wird. Und ich bin mir relativ sicher, nicht hundertprozentig sicher, dass die Richtlinien in der EU kommen, auch den PUE-Faktor vorgeben werden. Und ich meine, das liegt irgendwo bei 1,2, 1,25 oder so, die Vorgaben. Das heißt, sowas, was die Etsy-Leute vor 5, 6 Jahren in den USA in dem Rechenzentrum hatten, das wird nach und nach nicht mehr akzeptiert werden. Und ich glaube schon, dass es an vielen Stellen, wie gesagt, einige Unternehmen sagen eben von sich aus, dass wir haben uns Ziele gesetzt und dann gucken die sich halt an, wo sind unsere Emissionen und denken, okay, ich meine, wenn ich die Deutsche Bahn bin zum Beispiel, dann kann ich vielleicht mit meinem Strommix mehr machen, weil ich so viel Strom mit den Zügen verbrauche. Aber für andere Unternehmen sind die Rechenzentren vielleicht schon irgendwas, was relevant ist und gucken sich das an. Aber ich glaube dennoch, dass es Unternehmen gibt, die vielleicht so ein bisschen Anschub brauchen und da kann mit einem gewissen Augenmaß, glaube ich schon, können
EU und EU-Regeln Politik,
da helfen, ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube, in anderen Bereichen, also was Privatsphäre angeht und so hat das, finde ich, ich mag die Cookie-Banner auch nicht, aber das ist ja einfach nur so eine Trotzreaktion der Industrie irgendwie. Aber ich glaube, das ist schon in die richtige Richtung gegangen, was da gemacht wurde. Und wenn man sich, also wenn ich mich mit meinen amerikanischen Kollegen und Kolleginnen unterhalte, die gucken da an der Stelle schon so ein bisschen neidisch auf Europa und sagen, das ist ganz gut, was ihr da gemacht habt. Also, dass da schon, also ich spreche jetzt von der Privatsphäre an der Stelle. Aber ich glaube, was Ähnliches kann sich in dem Bereich auch wiederholen.
Das wäre zu hoffen.
Ich bin persönlich dafür sehr viel mehr Regulierung, wenn ich das so sagen darf, weil persönlich sehe ich, dass wir da eine Infrastruktur aufbauen und Infrastruktur braucht immer Regulierung. Schauen wir uns einfach an, wie Strom funktioniert oder wie Telefonie funktioniert. Da gibt es entsprechende Einheiten, die wir uns geschaffen haben, die diesen Markt kontrollieren und für bestimmte Regeln sorgen. Auch, dass wir Cloud-Anbieter vielleicht leichter und schneller wechseln können, wenn wir merken, das geht bei denen in die falsche CO2-Bilanz. Das wäre für mich ganz wichtig, dass diese Messverfahren vereinheitlicht werden, dass sie vielleicht auch einen Job für die Zukunft. Ich denke, da liegt noch sehr viel auf unserer Seite der Informatiker, wo wir auch mit der Politik zusammen sehr viel noch schaffen können, um auch wettbewerbsneutral für eine Verbesserung der Situation zu sorgen.
Ja, oder auch übergreifend über verschiedene Unternehmen hinweg. Also eine Sache, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, ist aber auch völlig okay, ist, wenn ich eine gewisse Menge Strom verbrauche, muss ich dann ja eigentlich auch wieder überlegen, wo kommen die Emissionen her? Das hängt wieder stark von dem Strommix ab. Und da sind dann aber wirklich ein komplettes Ökosystem gefragt. Es gibt schon vom Fraunhofer-Institut gibt es solche Zahlen. Es gibt kommerzielle Unternehmen wie Electricity Maps, die solche Zahlen in gewisser Form bereitstellen. Aber das ist, da wird auch noch viel geraten und es ist auch viel unklar. Und an der Stelle, wenn ich mir ein einige Cloud-Provider tun es, wenn die dann sagen, in dem Rechenzentrum sieht unser Strommix zu dem Zeitpunkt sowieso aus. Aber das, wie du schon gesagt hast, ist alles nicht vergleichbar. Und da sind doch, wird auch die, wie sagen wir, das Interesse nimmt immer, immer stärker ab, da in dem Bereich mehr zu machen einfach. Aber es ist auch ein wichtiger Faktor natürlich einfach an der Stelle, ne?
Gut, dann bedanke ich mich bei den Beteiligten, insbesondere bei dir, Erik, und wünsche allen Zuhörern noch einen wunderschönen Tag.
Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht. Danke, tschüss.
Tschüss.